Willkommen zum Podcast des Ochs-Fanzines. Ich bin Joachim Hiller und der Chefredakteur und Herausgeber des Ochs. Zwei- bis dreimal im Monat versorgen wir euch auf diesem Wege mit Schnickschnack rund um unser Fanzine und die Punk- und Hardcore-Szene. Das Ochs erscheint alle zwei Monate, jeweils Anfang Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember. Und es ist im Bahnhofsbuchhandel erhältlich, sowie natürlich auf unserer Website unter ochs-fanzine.de. Und natürlich findet ihr uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Schönen guten Abend, schönen guten Mittag, schönen guten Morgen. Willkommen zu einer weiteren Folge des Ochs-Podcasts. Ich habe mir einfach, nachdem ich ja lange das Konzept hatte, dass ich die Menschen zu mir in mein schickes Studio einlege, dass man jetzt natürlich, ihr seht das nicht, mein Gast kann es hinter mir sehen, top-notch ausgebaut, sieht nicht aus wie ein Lagerraum, nein, das ist ein Studio. Und mein heutiger Gast ist der Thomas Götz von Tomatenplatten. Hallo Thomas.
Hallo Joachim.
Tomatenplatten, weltbekanntes Label, sehr erfolgreiche Releases, überall veröffentlicht, vor allem auf den Streaming-Plattformen ganz vorne mit dabei, wenig physische Formate, du bist ja ziemlich modern. Kannst du mal ein bisschen so dein Konzept von Tomatenplatten vorstellen? Man kennt dich ja vor allem darüber.
Da hat jetzt aber nichts gestimmt. Egal, ich habe kein Konzept. Ich habe echt, das war wie ein Zufall, dass ich dieses Label gemacht habe. Ich hab mich immer schon für Schallplatten interessiert. Ich komme irgendwie aus der Generation, es gab noch keine CDs und bin halt mit Schallplatten aufgewachsen und fand das immer interessant. Und
du bist Jahrgang, was für ein Jahrgang?
68.
Wie ich auch, guter Jahrgang.
Ah. Und ich habe immer in Bands gespielt und es wurden immer Schallplatten gepresst und ich dachte, ich will eigentlich mal dabei sein, wie das gemacht wird, wie das genau funktioniert. Und habe gedacht, okay, ich rufe bei Björn Bieber an von Flight 13 Duplication und frage ihn, ob ich ein Praktikum da machen kann, weil ich mit meiner Band eine Pause hatte gerade und ich hatte irgendwie Zeit übrig. Und habe ich da eine E-Mail geschrieben und gefragt, ich würde gerne ein Praktikum machen. Und dann irgendwann hat das Telefon geklingelt und er hat gemeint, also komm doch vorbei und dann pressen wir zusammen Platten ein Wochenende. Du musst halt Musik mitbringen. Und dann habe ich...
Darf ich kurz fragen, wusste er zu dem Zeitpunkt, wir gehören das gleich noch auf, wusste er zu dem Zeitpunkt, wer du bist oder warst du halt für ihn jetzt irgendein Typ, der mit einem komischen Wunsch hier ankommt?
Nee, ich habe ihm, glaube ich, von der Beatsteaks E-Mail-Adresse ausgeschrieben, weil ich gehofft habe, vielleicht hilft's ja. Und dann hat er sich zurückgemeldet.
Damit haben wir es jetzt aufgelöst. Ja. Du bist auch noch Schlagzeuger der Beatsteaks so nebenher.
Genau, nebenbei. Und dann hat er gesagt, ja, komm vorbei, bring Musik mit. Also musste ich aus alten Beatsteaks-Demos zwei aussuchen und ihm die schicken. Und dann hat er die geschnitten und es ging nochmal zwei Monate ins Land. Und dann hat er mich nach Karlsruhe eingeladen und dann habe ich zwei wunderschöne Tage in Karlsruhe verbracht. Wir sind an die zur Singlepresse nach Pforzheim gefahren und haben da zwei Tage lang gepresst und haben Sachen ausprobiert, buntes Vinyl, Splatter aufs Vinyl, dann haben wir eine Vinyl geteilt, schwarz-rot und was man halt so ausprobieren was man schon immer mal ausprobieren wollte, wenn man sich für Schallplatten interessiert und jetzt bin ich eh schon mal da, also lass machen. Und das war super. Und dann hatte ich aber 100 Singles in der Tasche und dann bin ich immer wenn wir mit Beatsteaks auf Tour waren, bin ich immer zu Plattenläden gegangen, habe gefragt, ob sie mir ein paar abnehmen. Und dann war ich quasi, dann war ich irgendwie ein Label und ein Vertrieb plötzlich.
Und hast du nicht getraut, die Sachen am Beatsteaks Merchstand auszulegen?
Auch, nee, anfangs nicht. nee, eigentlich immer noch nicht. Mache ich immer noch nicht. Aber ich bin halt immer, ich habe immer in den Städten halt die jeweiligen Plattenläden kennengelernt. Und das war eigentlich, war auch nochmal spannend. Und es waren meistens Freaks und waren eigentlich immer nette Menschen. Und dann hab ich aber immer mehr veröffentlicht, hab irgendwie immer weitergemacht damit, hab eigene Musik veröffentlicht, hab dann auch plötzlich Bands gefunden, die ich gerne veröffentlichen wollte. Und dann dann war ich einmal so weit, dass ich dachte, das bringt jetzt nichts, jedes Mal bei einer Veröffentlichung durch ganz Deutschland zu fahren und das wird nichts. Und dann habe ich bei Cargo Records angefragt, ob die den Vertrieb übernehmen würden. Und die haben glücklicherweise ja gesagt. Und seither vertreibe ich die Schallplatten, die ich von anderen Bands zufälligerweise presse, nicht mehr selbst, sondern über Cargo, und stehe dann in so einem Schallplattenladen oder Kulturkaufhaus Dussmann oder was weiß ich. an den abstrusesten Plätzen, also Saturn, Berlin, Alexanderplatz.
Also gibt dir diesen Spruch, wie Jungfrau zum Kind, ungefähr so bist du zum Plattenlabel gekommen.
Ja, genau. Also es war kein Plan, es war auch kein Konzept, es war nicht, hey, ich mache jetzt das fresche Label mit den heißen neuen Bands. Gar nicht.
Wie lange ist das her? Gefühlt, würde ich mal sagen, so 5 Jahre plus minus. Oder wann war das?
Ja, 2013 oder 14, genau.
Ja. Was ist das, was Platten, was so dieses Haptische für dich ausmacht? Ich meine, machen wir uns nichts vor, ich bekomme ja, also du bist ja jemand, der immer, und das finde ich, das ist wirklich dermaßen oldschool, wie in den Ochs-Frühtagen, kommt von dir ein Brief und da ist ein handgeschriebenes Zettelchen dabei und die Platte, und mein 7-Inch-Regal ist voll mit Platten, die ich gerne mal anschaue, selten auflege, aber es sind all diese Platten, wo dann noch irgendein Zettel drin steckt von irgendwelchen Bands, von Anti-Flag oder sonst irgendwas, von vor 1000 Jahren, wo Leute einfach irgendwas schreiben. Das ist für mich eben, also jetzt rede ich von mir und die Frage kommt gleich noch, aber es ist halt, wir sind wahrscheinlich Menschen aus so einer anderen Generation, für die das noch total viel bedeutet, sowas in der Hand zu haben und jetzt nicht einfach nur, ja, ich weiß nicht genau, wann ich den Stream das erste Mal gehört habe. Das bedeutet mir nichts. Aber jetzt so ein Ding von dir in der Hand zu haben, in so einer 100er, 200er Auflage, das ist so, ach wow, schön. Das, keine Ahnung, was, wenn ich mal nicht mehr bin, was damit ist. Wahrscheinlich wandert es auf den Schrott oder vielleicht im Archiv. Aber mir bedeutet das alles was. Ich habe daran einfach Spaß dran. Es gibt mir ein Glücksgefühl für einen Moment. Was ist es bei dir? Was machen Platten und genau solche Dinge mit dir?
Na, das mit dem Verschicken ist, glaube ich, wirklich, wie wir aufgewachsen sind. Ich glaube, früher hat man einfach, ich habe Demo-Kassetten von meinen Bands verschickt und habe da immer dann so ein kopiertes Info dazugelegt und ein Anschreiben. Lieber Jörg, wir würden gerne mal bei euch im Club spielen. Und so ist es. Ich glaube, heute macht es niemand mehr so. Und da dachte ich, wieso kann ich es nicht weiter so machen, wie ich es immer gemacht habe? Es macht einfach mehr Spaß. Und es ist auch, ich finde, Platten rausbringen hat auch immer sowas mit es hat so ein Heimarbeitsfeeling. Also man packt dann die Beilage in die Platte, macht noch eine Plastikhülle drumherum, damit der Download-Code nicht rausfliegt oder halt auch nicht, je nachdem, wie die Band es mag. Und es hat was von Heimarbeit und dann ist man fertig damit und dann ist noch ein Schluck im Bier und dann kann man, also irgendwie ist es perfekt so. Es macht Spaß einfach, weil es Spaß macht, deswegen mache ich es. Und zu Platten hören,
es hat so einen kontemplativen Moment, würdest du sagen. Also ich meine, ich habe zum Beispiel jetzt, weil wir gerade in der Situation sind, dass wir recht viele Abos Anfragen haben, bedingt durch unsere Social-Media-Aktivitäten, und wir den Leuten klar gemacht haben, dass wir die Abos brauchen, um das Ochs irgendwie durch diese Corona-Krise durchzukriegen, kamen jetzt so viele Abo-Bestellungen, dass Usche und ich etwas gemacht haben, was wir früher haben wir diese ganzen Ochs-CDs selber noch, die Booklets und die CD in Tütchen gesteckt.
Ja, das ist geil.
Ein höllischer Gestank von dieser frisch gepressten CDs. Wir sind wahrscheinlich, haben wir uns das Hirn zerätzt mit dem Zeug, aber wir saßen halt da und haben tausend von den Dingern in die Tüten gepackt. Und jetzt saßen wir da und haben tatsächlich wieder Ochs-Hefte schon mal für den Versand vorkonfektioniert. Ochs in eine Plastiktüte, Kiste, einmal durchs Haus geschleppt, das Ganze. Und das fühlte sich so oldschool an, aber man hat ja dann, während man irgendwas auf Netflix guckt, so noch irgendwas anderes, Sinnvolles, Haptisches zu tun. Also hat das auch so ein, ja, was hat das? Was macht das mit einem, wenn man solche handwerklichen Tätigkeiten als jemand, der das jetzt nicht hauptberuflich macht, nämlich 500 irgendwelche Scheißdinger am Tag in irgendeine Fabrik am Fließband zusammenstopfen zu müssen, das ist ja ein Luxusthema, über das wir reden.
Ja,
was macht das mit dir, dieses Eintüten?
Das ist sportliche Freizeitgestaltung. So. Und genau, es macht einfach Spaß. Es ist nur Spaß. Und es hat, ich glaube, das ist die Meditation für den alt gewordenen Punkrocker. Vielleicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich finde auch, Platten hören ist so. Man setzt sich aufs Sofa und hört die Platte an. Also es macht Spaß, da auch zu sitzen und auch das Lied das einem nicht so gut gefällt auf der Platte, das kann man auch anhören und das bringt einen auch dazu, nachzudenken. Also man, auch da gibt es Sachen drin zu entdecken, die gefallen einem vielleicht nicht immer, aber das ist ja auch nicht wichtig, dass einem immer alles, man muss ja eben nicht immer nur seine absoluten Lieblingsplaylisten durch, also nur, man kann auch das bisschen, man kann sich auch mal die B-Seite anhören, das ist nicht so, das ist kein, das tut nicht weh. Und die CDs sind mir stumpf zu klein. Also CDs sind mir zu klein und Streaming finde ich extrem praktisch, um Musik auszuchecken. Ich kann nicht jede Platte kaufen, um rauszukriegen, was drauf ist. Und also Streaming finde ich schon extrem angenehm, bis auf die Entlohnung. Die Entlohnung ist furchtbar, aber der Rest ist okay.
Ja, da spricht jetzt der Musiker, der natürlich die Abrechnung sieht und denkt sich, okay, was hat man früher mit physischen Verkäufen verdient? Damals in der goldenen Zeit und ja, heute so.
Ja. Ja, irgendwie denken alle, dass Musik umsonst ist, aber ich glaube, das ist auch langweilig, dass immer alte Menschen darüber lästern, dass alle denken, dass Musik umsonst sein sollte. Aber mir geht es tatsächlich auf den Sack. Also ich finde nicht, dass Musik umsonst sein sollte. Scheiße.
Ja, aber das ist natürlich, sind wir jetzt natürlich bei dem Thema, wenn ich mal, bevor wir gleich nochmal ein bisschen über das Platten machen und hören reden, sind wir natürlich genau bei dem Thema, du bist wie zig andere Musiker davon betroffen, dass du dein Handwerk, dass du quasi Berufsausübungsverbot hast, bis, nehmen wir mal an, auf jeden Fall weit in den Herbst rein.
Ja, man geht ja so ein Berufsverbot, Umgehungsstraßen nutzt man irgendwie, glaube ich, so. Ich gehe viel ins Studio und trommel und nehme für andere Leute auf. Sei es jetzt, dass ich mich jemand fragt, ob ich auf seiner Platte Schlagzeug spielen will oder ob ich Demos trommle und die dann an andere Menschen in meiner Band oder mit denen ich Musik mache, weiterschicke und frage, was hältst du davon, kannst du was dazu beitragen und so. Also man versucht schon was zu machen, aber man kann jetzt natürlich nicht bei Rock am Ring auftreten und die fette Gage abkassieren. Also man kann, da geht es jetzt nicht um die fette Gage, also das ist ja für jede Band, egal in welchem Club die spielt, also man kann nicht das machen, weswegen man eigentlich da ist. Und man versucht halt...
Darf ich ganz, ganz offen fragen, ich meine, wir sind ja alle davon ausgegangen, dass unser Lebensmodell, unser Geschäftsmodell, dass das ja, ich meine, Ox ist, gut bedingt durch eine Abo-Basis, man fühlt sich ja schon fast wie in so einer Art Angestelltenverhältnis und mit einer Band, die jedes Jahr ihre Touren macht, die Festivals spielt und so weiter, man geht ja erstmal davon aus, ja, dann ist die Shows und das wird reinkommen und man weiß ja eigentlich, das ist alles irgendwie so, man ist gesettelt, man ist Berufsmusiker, man macht das jetzt einfach und dann kommt plötzlich so eine Sache und plötzlich, Wie steht man da? Ich will jetzt natürlich keine Indiskretion bezüglich deiner Vermögensverhältnisse, aber trotzdem ist es ja etwas, womit man nicht rechnet. Und im Zweifelsfall ging mir davon aus, dass alles einfach so glatt weiterläuft. Wie kommt man da durch? Wie geht man da durch? Und was? Wie gehst du damit um?
Ich warte ab und hoffe, dass es rum ist, bevor die Kohle alles. Und versuche irgendwie Sachen trotzdem zu machen. Also trotzdem, ich glaube, ich habe keinen Bock jetzt drauf, in der Zeit keine Platten zu veröffentlichen. Ich werde es einfach trotzdem tun und dann hat man halt Pech, dann kann die Band vielleicht nicht die nötigen Konzerte spielen, dann, um die Platten angemessen zu verkaufen und so. Aber das ist jetzt erstmal, geht es, glaube ich, darum, weiterzumachen. Aber das ist so persönlich einfach versuchen, irgendwie so eine Art Normalität zu wahren oder so ein bisschen dämlich, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, mir total alle Stecker zu ziehen. Deswegen mache ich, was ich machen kann und versuche aber auch die Situation als die zu nehmen, die sie ist. Also das ist nichts Alltägliches oder jetzt kurz mal im Wartezimmer beim Arzt oder so, sondern das ist halt jetzt schon was Krasseres. Und dann hofft man eben, dass man einigermaßen durchkommt. Aber ich glaube, dass das für ganz viele in unserem Geschäft, ich glaube, wenn man Musik macht oder zusammenarbeitet mit Menschen, die Musik machen, oder Plakate für Shows druckt oder Fanzines macht, also das sind alles Menschen, die nicht vorsorgen. Ich glaube, das ist, was irgendwie alle so ein bisschen verbindet. Das sind keine Menschen, die, ich habe mir da was angespart für mein Häusle und so, sondern das ist eher so, die kalkulieren eher knapp, und der Roadie hat halt seine 3 Touren im Jahr und denkt, mit denen komme ich übers Jahr, und dann fallen die 3 halt weg und dann sieht es echt mies aus.
Ja, aber du bist ja, wie man dann leichten Dialekt und meinem Restdialekt vielleicht auch, und du bist ja Schwabe, Bürtiger, wo kommst du her?
Ich wurde geboren in Tübingen und bin aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb in einem 1000-Seelen-Kaff.
Wie heißt das?
Großengstingen.
Okay.
Das liegt neben Kleinengstingen.
Ja, und da gibt es Ober und Unter auf jeden Fall,
ja, auch genau, immer noch.
Oder Nieder, ja. Und Ober, ja.
Ja, und der eine Teil ist immer katholisch.
Ich bin gebürtig aus Heidenheim. Ich bin gebürtig aus Heidenheim an der Brenz. Das ist ja dann im Zweifel nicht so ganz weit weg, wobei ich jetzt diese Engstingen, Upper and Lower Engstingen, nicht kenne.
Da waren mal Cruise Missiles stationiert. Das ist aber mehr, okay. Weiß man darüber nicht.
Ist das bei Schwäbisch Gmünd, oder?
Das ist,
Tübingen.
Tübingen, Reutlingen, Pfullingen, und dann geht Serpentine hoch und da oben das erste Kaff.
Oh je, okay, gut, ja. Mhm. Ja, kleiner Exkurs, wie bist du, was waren denn damals so deine ersten musikalischen Anlaufpunkte? Also ich meine, gleicher Jahrgang, ich war für uns natürlich, Nagold, klar, Tübingen, Reutlingen, es waren in Göppingen, Geislingen, Schwäbisch Gmünd, Stuttgart, das war ja die Region Wangen, man ist ja da überall auf Konzerte gefahren in der Provinz. Weiblingen. Wie waren deine ersten Gehversuche dort? Wo warst du so unterwegs und was waren das für Bands?
Ich habe mitgemacht in einem Kulturzentrum in Reutlingen, das hieß Kulturschock Celle. Und habe da Konzerte veranstaltet. Bin von dort aus ins Epplehaus gekommen und habe dort gearbeitet. Und Anlaufpunkte waren für uns, also schon Reutling, Celle, Epplehaus in Tübingen, dann Leonberg, Beatbaracke, Schorndorf, Manufaktur, Stuttgart Röhre, so, das waren so, und Villa Roller in Waiblingen. Und da konnte man, also es waren zum einen diese ganzen Hardcore-Bands, Also jetzt nicht so Brooklyn-Style, sondern eher so MDC oder Naked Ray Gun.
Negationen,
genau. Ja. Mhm. Und dann bin ich nach Tübingen gekommen und habe dort in einer Band gespielt, und wir haben uns den Proberaum mit einer, also neben uns war der Proberaum von einer Tübinger Band, die hießen KGB.
Ja, natürlich, kennt man. Hannes, Münzgasse, das legendäre besetzte Haus.
Genau, und da war unten im Keller, haben wir geprobt. Der Gitarrist von KGB ist nach Berlin gezogen und hat da eine Band gegründet und hat einen Schlagzeuger gesucht. Und ich habe mit meiner Band in Berlin im Knark-Club gespielt, und da hat er mich gefragt, ob ich nicht Bock habe, bei ihm mitzuspielen. Und ich habe nie was Vernünftiges gelernt, hatte nicht so viel zu verlieren und bla bla, und bin dann nach Berlin gegangen.
Und der Rest ist Geschichte, wobei, ja, nee, da waren noch ein paar Jahre dazwischen, oder? Ich meine, oder wann warst du dann in Berlin? Bei den Beatsteaks bist du,
Ich glaube,
98 oder sowas eingestiegen?
Ja, ich bin 94 nach Berlin und 98 bei Beatsteaks eingestiegen.
Mhm. Ja, wahrscheinlich waren wir also damals altersbedingt auf jeden Fall auf den gleichen Konzerten unterwegs, ohne uns tatsächlich zu kennen. Das finde ich interessant. Das war mir gar nicht so bewusst. Unvermeidlich. Also ich meine, hätte damals, jetzt mal ganz böse gesagt, ein schrecklicher Virus sich über ein paar wenige Hardcore-Konzerte ausgebreitet, würde das alles nicht interessieren.
Ja, die Viren, die auf den Flyern immer drauf waren.
Genau. Warst du denn dann schon zu Vormauerzeiten auch mal in Berlin? Also für uns war das natürlich so in Heidenheim. Das sind eigentlich all die ganzen guten Leute, um es mal so zu sagen, die Querdenker. Die sind in jenen Jahren ja alle nach Berlin gegangen, eben um dem Zivildienst unter der Bundeswehr zu entgehen. Genau. Und dann war das halt schon so ein ziemlicher, wie sagt man das schon, Braindrain, weil die Leute sind, die wirklich Wilden, die sind nicht mehr zurückgekommen, wenn die einmal von den Käfern weg waren.
Ja, klar. Also, ja, genau, es war eine richtige Berlin-Flucht. Ich glaube, die Berliner fanden das nicht so geil.
Das ist ja bis Schwaben heute, dass Schwaben in Berlin als Schimpfwort gilt.
Ja, wir haben mit unserer Band in der DDR gespielt. Wir hatten irgendwie über einen Jugendhausaustausch Kontakt zu so einer Clubleiterschule, die gab es in Meißen. Da wurden so da haben die studiert, die dann später die DDR-Jugendclubs geleitet haben. Und zwei von denen haben so sich ein bisschen um unsere Band gekümmert und haben uns so DDR-Touren organisiert. Da konnten wir, haben wir dann in Ostberlin spielen können. Da weiß nur, dass wir im dritten Stock vom jetzigen Kino International spielen konnten. Und in Baumschulenweg war so ein Club, wo man spielen konnte. Die Rumba, von der ich dann später mitbekommen habe. Das war eine Bar, in der es kein Bier gab, nur Schnaps. Und in der war auch, glaube ich, auch ein Beatsex-Gitarrist Stammgast damals. Und so konnte ich, habe ich die DDR ein bisschen, Ostberlin ein bisschen kennengelernt, bevor die Mauer aufgemacht hat.
Wie hieß die Band damals? Kennt man die? Habt ihr irgendwas veröffentlicht?
Wir hatten eine Platte auf einem Label, das hieß damals Starving Missile.
Ach, natürlich. Hallo, Mike Just. Natürlich.
Mike Just hieß der Mann, genau.
Ja, natürlich, klar.
Und die Band hieß Dead Facts. Und die kennt niemand, ist auch egal.
Ach doch, natürlich. Die Platte habe ich irgendwo. Aber ohne Ohr, ja, die, natürlich.
In irgendeinem Zettel.
Ach,
drin.
Was?
Da steht mein Name drauf. Genau. Hallo, hör dir doch mal unsere Platte an, lieber Jo.
Ja. Das ist ja interessant. Das war mir tatsächlich alles gar nicht bewusst. Da komme ich nämlich jetzt auf eine ganz traumatische Sache vielleicht, weil ich ja natürlich extrem super recherchierender Journalist bin, habe ich zumindest vorhin mal kurz auf den Beatsteaks Wikipedia-Eintrag geklickt und musste feststellen, dass außer zu eurem Sänger, trifft dich das jetzt sehr, dass zu dir kein Wikipedia-Eintrag existiert. Wo also was drinstehen würde.
Ja, das wäre furchtbar. Nur unnütze, genau. Wikipedia für unnütze Informationen. Da wäre ich gern drin. Ist mir Latte.
Ja. Okay, aber Starving Missile wiederum ist eine gute Verbindung zum nächsten im Juni erscheinenden Ox, weil wir da wiederum ein Interview drin haben, und da sind wir jetzt auch wieder in deiner Heimatregion so quasi, mit Thomas Ziegler von Mülleimer Records, AM Music. Mhm. Und der wiederum wird drüber geredet, über eine Dead Kennedys Live-Platte, die als Bootleg ja gehandelt wird, aber keins war. Wo an der wiederum auch Mike Just von Starving Missile beteiligt war. Also du siehst, das ist alles
ja,
sehr
und
eng verbunden.
Ja, und Mike Just hatte irgendwie Connections, das fand ich das Genialste, weil der hatte Connections zu Winston Smith, der die Cover von den Dead Kennedys gemacht hat. Und er hat uns ein Cover gemacht. Und ich dachte so, das darf doch nicht wahr sein, dass der Typ uns ein Cover macht. Und das Cover war viel besser als er. Egal.
Gibt es die Platte noch? Wäre das nicht eine schöne Sache für ein Repress auf Re-Release? Auf
Formatenplatten,
ja.
Hier nochmal ich.
Ja. Geil. Ja. Ja, warum nicht? Also ich meine, es werden die seltsamsten, der seltsamste alte Scheiß wird wieder veröffentlicht. Mal so ein Hinweis, die Leute, möglicherweise interessieren die sich. Ist ein sicher, also hat auch einen Klassikerstatus.
Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht. Ich ist kein Klassiker geworden. Schade eigentlich.
Ich schaue auf jeden Fall morgen mal bei Discogs, was das Ding wert ist oder ob es überhaupt was
oh,
wert ist.
Oh, gute Idee.
Hast du noch eine Kopie von der Platte?
Ja, ich habe noch eine.
Gut. Ja. Wie ist es denn überhaupt? Ich sehe jetzt bei dir, wir machen diesen Podcast per Video. Du sitzt auf jeden Fall vor einem Plattenregal im Hintergrund. Bist du denn auch wirklich so Plattensammler? Bist du jemand, der Platten eher hat? Was bedeuten dir Platten und wie obsessiv betreibst du dieses Plattending jenseits des Labels?
Na, ich glaube, also ich kann immer nicht nee sagen. Also ich glaube, ich kaufe mir zu viele Platten. Ich habe mir irgendwann mal gesagt, also ich kaufe mir einfach kein zweites. Schallplattenregal. Ich habe ein Plattenregal und wenn das voll ist, dann verkaufe ich quasi wieder welche. Also es muss immer in das eine Regal gehen, weil ich habe keinen, also so richtig auf so Gartenzwerg, das finde ich nicht so geil. Also so sammeln finde ich nicht so geil. Ich finde es schon geil, die zu hören und auch zu besitzen, ist schon auch schön. Und anzuschauen und zu sortieren oder was man auch immer alles machen kann. Aber ich will es jetzt nicht so ein Fetisch draußen machen und ich verkaufe dann einfach wieder Schallplatten, wenn das Regal zu voll wird. Der Nachbar, der über mir wohnt, ist Schallplattenhändler und dann gebe ich die immer ihm und dann machen wir halbe halbe und dann...
Ja, aber das ist natürlich ein Punkt. Also dieses Verkaufen ist ja im Zweifelsfall, also ich muss in meinem Fall sagen, es ist, Verkaufen ist mühsamer als behalten. Also behalte ich halt eher, als dass ich wieder verkaufe, weil das...
Ich habe schon drüber nachgedacht, über Discogs zu verkaufen, aber das ist Tatsache mühsam. Ich würde nicht mal, ich weiß nicht mal richtig, was Near Mint bedeutet, aber ich komme mit dem, ich wüsste nicht, wie ich meine Platten einzustufen hätte. Wahrscheinlich lausiger Zustand. Also ich gehe dann auch nicht so gut mit denen um. Aber dadurch, dass mein Nachbar Schallplattenhändler ist, ist es für mich jetzt nicht so stressfrei, die zu verkaufen. Und er sagt dann, naja, 50-50 und das passt doch.
Okay, das klingt gut.
Und ich verkaufe natürlich immer die falschen. Also ich bereue es natürlich immer. Also es ist immer, dann denke ich mir, ja, die könnte ich jetzt mal verkaufen und zwei Monate später, oh nein.
Ja, sowas wie zum Beispiel hätte man früher At The Drive-In, erstes Album, damals auf Flipside Records und du denkst dir so, ja, eigentlich, was ist das? Das ist doch gar nichts. Ja, und dann plötzlich, drei Jahre später geht diese Band total ab und denkst dir so, hä, das ist doch diese At The Drive-In, das war doch gar nichts, was sie gemacht haben. Warum raven die jetzt total über diese Band ab? Du hörst dann so, ach, okay, die sind ja gut geworden, ja, aber das war doch damals gar nichts. Im Zweifel hat man genau solche Platten verkauft, weil man dachte, das ist ja nichts und nachher,
ja, wow. Und dann ist es der tierische Kult und ich weiß nicht, das ist eh ein stranges Geschäft, so mit Schallplatten, weil halt so viel aus, wahrscheinlich weil die Käuferschaft einfach älter wird und jetzt meine 15-jährige Nichte interessiert sich nicht für Schallplatten, also die hat echt andere Sachen zu tun. Und dann ist es, deswegen ist es, glaube ich, so ein riesiges Business, Sachen Reissues zu machen und noch diesen verkannten Folksänger da, der dann drogenabhängig wurde oder abgedreht ist, der als eine Platte damals in San Francisco aufgenommen hat, also das alles wieder auszubuddeln und rauszudicken und dann wieder zu veröffentlichen, das ist so ein bisschen, das ist ein komisches Geschäft, weil es hat so einen konservativen Touch.
Aber du trägst doch absolut dazu bei mit deinen Veröffentlichungen, weil das sind ja durchaus auch alles taugen dazu, Sammlerstücke zu sein. Also du, guilty pleasure sagt man, glaube ich, dazu.
Ja genau, ich bin mitschuldig. Ich bin eigentlich so ein bisschen Kriegsgewinnler. Genau, kleine Auflagen, damit die auch wertvoll werden und damit man ein bisschen mehr verlangen kann oder so wahrscheinlich.
Ja, folgst du denn, ist das Zeug, sind manche der Releases schon was wert? Mein Wert heißt ja, ist ja wie bei Aktien. Der Wert, den hat man ja, also den Gewinn hat man ja erst, indem man ihn realisiert, sprich das Zeug verkauft, entweder zu teuer oder zu billig, solange man es hat, hat man keinen Verlust oder Gewinn gemacht. Folgst du dem, was Menschen mit deinen Sachen im Zweifelsfall auf Discogs anstellen?
Nee, gar nicht. Ich produziere eigentlich so, dass ich die Chance habe, dass die ganze Auflage weggeht. Also ich fände es jetzt nicht geil, so jetzt noch so einen Schallplattenberg zu produzieren. Also ich habe auch kein Lager oder so. Ich wüsste jetzt nicht, wohin damit. Es gab mal zu der Zeit, in der ich noch keinen Vertrieb hatte, habe ich die Single mal zu einem Berliner Schallplattenladen gebracht und habe gefragt, ob sie die verkaufen würden für mich. Und die sagten, ja, machen wir, klar, kein Problem. Und ich habe gesagt, ja, das wäre so cool, wenn die bei so 7 Euro liegen würde. Und dann habe ich aber eine Woche später mal bei eBay geguckt und dann war die für 30 Euro als Sammlerstück von diesem Schallplattenladen. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Und dann habe ich quasi auf Facebook gepostet, kauft nicht bei hier bla bla bla, viel zu teuer, könnt ihr bei mir aber viel billiger kriegen. Und dann haben sie es auch Tatsache wieder billiger gemacht, haben aber Schwabenpunk dazu geschrieben, von wegen der Sparsame und fucking. wie man es macht. Aber das fand ich unverschämt. Das fand ich so, ey, das kann ja nicht wahr sein.
Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die aktuellen Künstler in deinem Repertoire.
Die letzte Platte, die ich gemacht habe, ist von der Berliner Punkband Easty Royce. Die finde ich eigentlich toll. Tolle Texte, tolle Lieder. Jetzt nicht, also schon Paprockig, 77-lastig, vielleicht so auch vom Sound. Also jetzt kein Autotune oder also so gar nicht, ist Punkrock. Und die mag ich sehr. Ich finde die wirklich die beiden Platten, die ich jetzt von denen veröffentlichen konnte, über die bin ich sehr glücklich. Eine Band, die erste Platte, die ich rausgebracht habe, ist von einer Berliner Band Die Tunnel. Die haben mir so ein bisschen die Tür geöffnet. Das war so ein bisschen, die haben halt so ein bisschen so ein Neuseeland-Touch, bisschen so, klingen so ein bisschen nach australischem Punkrock, ein bisschen mehr wie New Christ oder Radio Birdman-lastig. Und das mochte ich total an denen. Und das war so ein bisschen mein Eintritt auch so ein bisschen in die Szene. Ich glaube, durch die habe ich ganz viele unglaublich nette Menschen kennengelernt. Ich habe eine Platte mit einem Flötisten aus Berlin aufgenommen, der heißt Mila Morgenstern. Das ist irgendwie zwischen Blues und Improvisation und Jazz. Der wohnt zwei Straßen weiter. Auch ein sehr, sehr netter Mensch. Ich weiß nicht, was soll ich erzählen?
Also es gibt überall eine persönliche Verbindung zu den Bands. Das ist ja was Wichtiges. Also klingt nicht. Ja. Ich meine, logischerweise bei diesen Auflagen macht man sich's vor. Kommerzielles Kalkül wäre jetzt ziemlich naiv, irgendwas sowas hinter zu vermuten. Aber irgendwas, du veröffentlichst ja nicht beliebig, sondern es muss irgendeine Art von Kriterium geben, wonach du entscheidest, das mache ich und nur das mache ich nicht. Oder machst du alles, wo man dich fragt?
Nee, ich will Platten machen, die mir gefallen. Mit Menschen, die ich gut finde. Also ich habe keinen Bock mit Arschlöchern Platten zu machen. Also das weiß ich nicht. Also das sind ja deswegen keine Arschlöcher, nur weil ich die vielleicht nicht so gut leiden kann. Das muss ja auch nichts heißen. Aber vielleicht habe ich einfach einen schlechten Tag. Aber ich mache das schon, um zusammen mit anderen Menschen was zu machen, was Spaß macht. Und ich bin jetzt nicht auf der Suche nach dem Next Big Thing oder so. Das ist, glaube ich, alles Quatsch. Das ist auch, arbeite auch nicht so ambitioniert mit meinem Label, also dass ich dann wirklich jede Chance nutze und da nochmal nachdrücke und hier kann man doch noch ein bisschen was rausholen. Eigentlich nicht. Eher so ein bisschen zurückhaltender.
Das wäre jetzt ja der Punkt. Also ich will das jetzt auch in diesem Interview nicht überstrapazieren. Ich hoffe, das ist jetzt nicht unangenehm, aber es hätte ja, also sagen wir so, es gibt in der kalifornischen Musik Punkrock-Geschichte ja so einige Labels, die angeblich ja von irgendwelchen Musikern, Bassisten, von irgendwelchen Punkbands betrieben werden. Und man weiß, das Einzige, was die wahrscheinlich dafür getan haben, ist, die saßen niemals im Wohnzimmer und haben die Sachen eingetütet, sondern die haben ihrem Manager gesagt so, hey, I saw these guys, they are great, sign them to my label. Und der Rest läuft dann über die Kanäle von Epitaph und bla 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 und plötzlich ist es da und dann heißt es immer, oh, das ist das Label von so und so, von der Band so und so. Und alle denken sich, wow, der Typ, der macht jetzt das eigene Label, und total crazy. Und dabei behaupte ich jetzt einfach mal, macht der einen Scheiß, sondern das ist halt dann so eine Geschichte, die man halt hat, um noch irgendwas zu verkaufen. Ich strapaziere diese Beatsteaks Connection, diesen Podcast jetzt wahrscheinlich jemals um den Faktor 1000 mehr, als du es jemals mit Tomatenplatten gemacht hast. Aber das ist ja dann doch sehr voneinander getrennt und da sind absolute zwei Welten, die da existieren. Oder wie siehst du das?
Ja, das sind zwei Welten auf jeden Fall, weil das ja mein persönliches Ding ist. Das muss ich ja mit niemandem abstimmen. Ich kann einfach machen, was ich denke, das finde ich gut, das will ich machen, also mache ich es. Und ich muss nicht vier Leute drum fragen, ob sie das vielleicht genauso gut finden wie ich. Was ja in einer Band so halt eben ist und was auch gut so ist. Ich weiß das gar nicht so, gerade mit Epitaph, ich weiß gar nicht so, wie das anfing bei Epitaph. Vielleicht hat das genau so angefangen.
Und, also ich meinte jetzt so, Hellcat ist halt so ein Label, das ja eine ganze Weile existiert, mit dieser Rancid Connection, bla bla bla. Und das war so mein so jetzt etwas bösartig formuliertes Ding, wo ich sage, ich glaube nicht, dass Tim jemals irgendwie im Wohnzimmer saß und die Platten eingetütet hat, sondern dass das der Namensgeber des Ganzen war.
Ja, aber er hat nicht. Ja, aber vielleicht wollte er, gut, er war jetzt nicht so an dem Heimarbeitsfaktor interessiert, das kann ich verstehen. Das muss einem wirklich auch Spaß machen. Aber das ist einfach auch ein netter Abend mit der Freundin, da kann man echt, also es kann echt lustig sein. Andere spielen Scrabble oder was weiß ich. Aber er hat doch mit diesen Hellcat-Sachen, fand ich, hat er schon so eine bestimmten Art von Mucke, hat er schon so eine Plattform auch gegeben. Also es waren einfach unheimlich viele Ska-orientierte oder so Punk-Bands auch, die also so ein bisschen rotziger waren als, oder die mehr so Straßen oder eine rauere Art von Punk gespielt haben, als jetzt Less Than Jake oder so jemand. Den hat er so ein Podium gegeben. Das fand ich eigentlich schon ganz geil. Das waren so ein bisschen die räudigeren Varianten und die auch so sich für so alten Reggae interessiert haben, die auch nicht oft so diesen Polka-Reggae-Ska gespielt haben, sondern die Hat da
einfach
so,
oder sowas. Ja.
Ganz traditions-, also die das echt, also ich fand, die haben richtig geile Platten gemacht, eigentlich auch Hellcat. Das, so eine Zeit lang war das schon, habe ich das total gerne gehört. Gerade Hellcat finde ich, also ist eben eine Mega-Band.
Na, ich wollte jetzt auch nicht die Arbeit und die Band des Labels runter machen, sondern nur, dass es eben, also dieses typische Punkrock-DIY, hier macht der Chef noch alles selber, Label eben doch was anderes ist, als wenn eben jetzt der was auch immer, welche Musiker, welche Positionen in einer Band ausfüllt, wenn das in so einem großen Maßstab, das eben immer dann rauskommt, hey, das ist das Label von so und so und der macht das Label. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie man das wertet, wie welche Intensität und welche Tiefe in den Alltagsdingen, aber ich behaupte halt immer, wenn ich selber mal einen LP-Karton irgendwie mit Paketband zugeklebt und zur Post gebracht hat und das auch mal 10 oder 20 davon.
Vor allem, wenn die eine
der
zu schwer ist. Oh.
Ja, der sollte sich halt nicht Label machen nennen. Das ist so vielleicht jetzt einfach mein kategorischer eine kategorische Definition des Ganzen.
Na, das war das, was mich interessiert hat. Ich wollte einfach wissen, alles, was mit Schallplatten zu tun hat. Ich fand es total interessant zu sagen, ich bin in jedem Schritt von der Produktion dabei. Also ich mache das Lied, ich nehme das Lied auf, ich gehe damit zum Mastern und ich gehe dann ins Presswerk und dann verschicke ich selber. Also ich wollte einfach jeden Schritt und ich schreibe dem Journalisten, ob er Bock hat, die zu besprechen. Ich wollte einfach bei jedem Schritt dabei sein, weil ich das liebe, dieses Geschäft. Also ich liebe das Geschäft, wie das so funktioniert, wie aus einem Hirnfurz am Schluss eine Platte wird. Das finde ich genial. Das ist mein Antrieb, aber vielleicht ist der Antrieb natürlich von Tim Armstrong vielleicht ein anderer gewesen. Aber ich finde das alles so legitim. Ich finde das irgendwie... Ich finde das immer geil, wenn Labels für was stehen, wenn die so irgendwie, der eine halt für die Heimwerkerei, der andere für Modellflugzeug-Covers oder dann gab es Alternative Tentacles oder dann gibt es SST, die stehen für die Art von Mucke oder die stehen dafür, dass sie für keine Mucke stehen, sondern dass sie alle genreübergreifend sind und immer da, wenn im Label noch sowas da ist, wo man denkt, das ist ja geil, dass die das machen. Oder bei Discord war es auch so, da war das auch so, ey, wir machen das richtig selber und so wird die Platte gefaltet und so wird das Cover gefaltet, damit man nachher ein Singles-Cover hat. Und dann hört man die Musik und denkt, und dann ja, machen die auch noch die Hammer-Musik, bringen die raus. Darf das wahr sein?
Wofür stehen Tomatenplatten?
Konzeptlosigkeit. Und Schnarchnasigkeit manchmal auch. Es dauert alles immer ewig, weil ich bin echt langsam und ich habe auch andere Sachen noch zu tun und denke, oh, nee, mache, was ich heute nicht, das kann ich dann auch morgen machen noch und so. So
ein bisschen. Ein Prokrastinator sozusagen.
Aber auch, ich mache das so, wie ich Bock habe. Das mache ich halt so, wie ich Bock habe. Und wenn jemand anders da Bock drauf hat, dann machen wir es zusammen. So.
Ich muss sagen, wenn ich an dein Label denke und den Namen höre, habe ich immer direkt Hunger und Appetit. Ich sehe da direkt vor mir so diese, natürlich die vegane Variante, die Caprese-Platte, die Tomatenscheiben, und dann sehe ich da drauf so ein Stück veganen Mozzarella, Olivenöl, Salz, Pfeffer und obendrauf ein Basilikumblatt. Daran denke ich beim Thema Tomatenplatten.
Ich denke, ey, das Geilste wäre, also nur Tomatenscheiben, kräftig gesalzen, mit Zwiebeln und dann das beste Olivenöl und Weißbrot. Das wäre die Kombi. Die, genau, so müsste man sehen. Ich hatte, das ist halt das beste Essen, das es gibt. Das kann man als Nachtisch essen, als Vorspeise, als Hauptgericht, das ist für alles gut.
Ich hätte so eine Idee für eine Picture Disc auf Tomatenplatten.
Ja. Blaue Zwiebeln müssen es sein, finde ich. Dann ist es geiler. Ja, dann ist es noch geiler.
Habe ich noch nicht gesehen. Rote Zwiebeln kenne ich. Ich
habe heute ein Interview mit. Was du rote Zwiebeln meinst, das sind für mich blaue. Aber ich habe so eine Rot-Grün-Schwäche. Ich meine die, du meinst.
Gibt es einen konkreten Hintergrund für Tomatenplatten, irgendeinen komischen Spitznamen oder sowas, der sich da widerspiegelt? Oder was? Wo kommt das her?
Meine erste Freundin hat mich immer Tomate genannt. Ja, damals mit 16 oder so.
Hätten wir das auch geklärt. Was sind die nächsten Releases, die du jetzt andenkst und die dann bei deiner Release-Geschwindigkeit dann vielleicht 2021 erscheinen werden?
Ich habe so eine Vierspur-Serie angefangen. Das sind Singles, die wir mit einem Vierspur-Kassettenrekorder aufnehmen. Tascam 244, das ist so aus den 70er, 80er Jahren ein Gerät. Und da wird die Musik wird auf richtige, auf so Chromdioxid-Kassetten aufgenommen. Mit vier Spuren, also ziemlich rudimentäres Aufnahmeverfahren, und da mache ich eine Serie, und da kommt die zweite Folge raus jetzt mit einer Berliner Band, die heißen Mir Express, das sind ein französisches Pärchen, Simmons Drums, auch aus den 80ern, glaube ich, elektronische Drum-Sounds, aber handgespielt, und alte Synthesizer, und dazu wird deutsch-französisch getextet. Und noch eine Band, die auch auf der Vierspur-Serie sein wird, ist eine Berliner Band, die so leichten Jazz-Einfluss hat. 13 Years Cicada. Mit denen haben wir auch eine Platte aufgenommen. Und das sind die nächsten zwei Veröffentlichungen.
Gut, ich bin gespannt. Die erste Folge von der Vierspur-Serie hattest du mir geschickt. Fand ich auch sehr interessant. Eben auch da wieder diese, wie soll ich sagen, bewusste Limitierung oder Eingrenzung auf ein bestimmtes Medium, bestimmtes technisches Verfahren. Ja, warum das? Um sich selber ein bisschen schwerer zu machen? Oder was ist der künstlerische, ich sag mal, der künstlerische Anspruch dahinter, es sich jetzt bewusst schwer zu machen und nicht irgendeine iPhone-Aufnahmesoftware zu nehmen und das damit zu machen und dann zu pressen? Könnte man ja auch, wäre einfacher.
Na, ich finde immer gut, wenn man sich so ein Dogma vor eine Aufnahme setzt. Also wenn man sagt, das Projekt steht unter dem Namen, oder das ist das Prinzip. Ich finde es immer geil, wenn man so ein Motto hat. Nicht ein Dogma, wenn man ein Motto hat. Und ich finde auch Platten mit, also eine GarageBand, um auf das iPhone zurückzukommen, eine GarageBand Recording-Serie fände ich genauso geil wie die Vierspur-Serie. Also es muss nicht das alte Tonband sein von damals, sondern ich finde nur wichtig, dass es ein Motto gibt, dass es sowas, ein Überbegriff steht, und so machen wir es. Und dann ist auch klar, wie man es macht, und dann gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und der schwere Weg ist eigentlich dann oft der geilere.
Findest du dich genug gewertschätzt in dem, was du tust mit Tomatenplatten? Sprich, sagst du, hey, da draußen sind ein paar Leute, die drauf warten, die wirklich Fan sind, die mir gutes Feedback geben? Oder ist es eher so, ich mach's trotzdem, obwohl ich das verkannte Genie bin und keiner kapiert, wie genial das wirklich ist, was ich da alles mache?
Ja. Nee, das war für mich ist Tomatenplatten ein Ticket für richtig wunderbare Bekanntschaften. Also ich habe richtig tolle Menschen kennengelernt. Und das ist, ich bin so froh, dass ich das angefangen habe. Das ist, Das ist war eine richtig gute Idee, würde ich sagen. Also nee, ein Glück, dass ich das gemacht habe. Ich habe echt viele geile Sachen erlebt dadurch.
Und bin sehr. Was sagt deine Steuerberaterin oder Steuerberater dazu? Nach ein paar Jahren kommen Menschen aus diesem Metier dann immer an und sagen so, ja, aber Herr Götz, jetzt ganz ehrlich, da ist jetzt ja ehrlich, wenn ich zusammenrechne, unterm Strich, die Zahl ist immer noch rot und wenn wir jetzt da nicht mal in die schwarzen Zahlen rankommen, dann stufen die uns das als Liebhaberei ein und dann können sie das alles nicht mehr absetzen.
Ja, da muss man tricksen. Also ich mache unter dem Label Tomatenplatten, mache ich also, wenn jetzt eine Band, ein Freund und mich fragt, ob wir Bock haben, sie zu produzieren und wir kriegen dafür Geld, dass wir eine Schallplatte produzieren mit denen, was jetzt nichts mit Tomatenplatten zu tun hat, dann kommt die Einnahme trotzdem bei Tomatenplatten rein. Und wenn wir Radio-Sessions mit einer Band machen für einen Berliner Radiosender, dann das ist auch eine Tomatenplatteneinnahme. Und dann so versuche ich, einen Plus zu generieren.
Das waren jetzt die Tricks. Herr Sachbearbeiter für die Steuernummer so und so und so, ja, genau. Herrn T. G. Jetzt einfach mal weghören, das war jetzt außerhalb der Reichweite, außerhalb der offiziellen Sache.
Nee, das ist also wir natürlich trotzdem. Ja, auf jeden Fall, sowieso natürlich. Aber das ist, es ist auch Tonträgerproduziererei, das ist schon alles okay. Die Radiosessions enden in einer.
Dann hätte ich jetzt zum Schluss noch die Frage, was kann man denn als Beatsteaks-Fanboy möglicherweise erwarten von der hoffentlich doch irgendwie fruitful genutzten Corona-Isolationszeit, die man ja hervorragend nutzen kann, um für sich selber und mit allen anderen auf Tech über irgendwelche Online-Plattformen Musik zu machen. Sprich, nutzt ihr das wenigstens und können wir bald mal wieder mit irgendwas Neuem rechnen? Darfst du da irgendwas dazu sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind auf jeden Fall, wir sind nicht zusammen im Proberaum, aber wir sind viel in Kontakt. Und wir schicken uns Sachen hin und her und sagen uns, oh, das finden wir gut. Und dann schickt Peter mal eine Gitarre oder Arnim schickt was. Und ich glaube, wir müssen einfach abwarten. Wir würden gern nächstes Jahr Konzerte spielen. Das wäre echt top. Aber mal gucken, wer nächstes Jahr alles Konzerte spielt. Wollen tun, glaube ich, alle, aber mal gucken.
Alle. Ja. Gut. Ja, Thomas, dann danke ich dir für diesen Podcast, für dieses Interview.
Danke
für die ich drücke die Daumen, dass es bald wieder möglich sein wird, Konzerte zu spielen. Und ich freue mich auf die nächsten Tomatenplatten. Dankeschön.
Gerne, Dankeschön.
Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.